das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Heute ist wieder Donnerstagabend und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. Heute stellen wir den Bundestagsabgeordneten der Partei Die Linke, Dr. Gregor Gysi, vor. Mehr dazu gleich. Und ich begleite Sie heute zum ersten Mal durch diese Sendung. Mein Name ist Kathleen Bienert. Der Bundestagsabgeordnete Dr. Gregor Gysi, Die Linke, war Gast im Studio Merten. Er hat nach der öffentlichen Veranstaltung in Bornheim unter dem Motto Ortsgespräch mit dem dortigen Ortsvorsteher Dominik Pinsdorf auch noch den Radiomachern in Merten Rede und Antwort gestanden. Sein überaus spannendes und von Höhen und Tiefen begleitetes politisches Leben, der Umbruch während der Zeit der Wende und Wiedervereinigung sind unter anderem Themen im Gespräch mit Otto Ganser und Gastmoderator Dominik Pinsdorf.
Ja, und dann sind wir im Studio Merten, Herr Dr. Gysi, eben gerade noch im Ratssaal. Erstmal schön, dass Sie im Studio Merten sind. Heute bin ich Gastmoderator heute mit Otto Ganser, dem Studioleiter. Herzlich willkommen. Wie war die Veranstaltung gerade für Sie im Bornheimer Rathaus?
Ach, das war eine sehr angenehme Veranstaltung, weil das Publikum sehr interessiert war. Also sowohl an persönlichen Dingen als auch an politischen. Und die Fragen, die Sie dann gestellt haben, waren alle sehr politischer Natur. Und man merkt, dass die Bevölkerung wegen der ganzen Komplexe, mit denen wir es in der Gesellschaft zu tun haben, also Stichwort zwei Kriege, Pandemie, Inflation, Energiekrise, drohende Klimakatastrophe, wirklich Fragen hat und auch wir alle leicht überfordert sind.
Ich habe die Stimmung so mitbekommen, dass heute bei diesem Ortsgespräch die Menschen gar nicht mehr aufhalten, zu diskutieren. Spüren Sie das in vielen Lebenssituationen, Veranstaltungen, dass die Menschen eigentlich wirklich wieder mehr miteinander reden wollen, anstatt übereinander?
Ja, sie wollen erstens miteinander reden und zweitens versuche ich das immer so anzulegen, dass man bestimmte Überzeugungen, die man bis dahin hatte, auch ein Fragezeichen setzt und sagt, vielleicht muss ich da noch mal anders drüber nachdenken. Und ich nehme ja aus Fragen so etwas auch mit und mache dann auch bei mir ein Fragezeichen und sage, darüber musst du noch einmal neu nachdenken. Interessant fand ich die Sache mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, wo ich eben erklärt habe, dass das ja was Faszinierendes an sich hat, aber welche Probleme es geben wird. Und da habe ich gesehen, dass die junge Frau wirklich angefangen hat, über die Probleme nachzudenken. Denn wenn wir dieses bedingungslose Grundeinkommen je bekämen, dann gäbe es weder eine gesetzliche Rente, ich kenne die Mehrheit des Bundestages, die würden sie abschaffen, die Arbeitslosenversicherung würden sie auch abschaffen und sagen, haben ja alle ihr bedingungsloses Grundeinkommen. Und das wird nicht sehr gerecht, wenn zwei im Alter das gleiche Einkommen haben, der eine hat 35 Jahre gearbeitet, der andere 5. Mhm. Ja. Das ist schon ein Problem. Also ich wollte ja nur auf solche Probleme hinweisen, die man eben immer mitbedenken muss, auch bei einer guten Idee.
War denn das Publikum zufrieden mit Ihren Antworten, die Sie da drauf gegeben haben?
Ich würde sagen, ja. Also wenn ich die Stimmung so...
Herr Dr. Gysi ja sagen.
Ja, es gibt natürlich immer einzelne Gesichter, die Zweifel zum Ausdruck bringen. Die Mehrheit stimmt dann bei bestimmten Dingen zu. Und der Schlussbeifall war sehr in Ordnung. Und die Mischung war auch interessant. Es waren ältere Leute da und jüngere Leute da. Also das heißt, es interessiert einmal die Älteren, es interessiert aber eben auch die Jugend.
Haben die Leute sich mehr für Sie interessiert, weil Sie ein Politiker der Linken sind? Oder sind Sie mehr auch interessiert gewesen, wie Sie das menschlich so bewältigen? Das ist ja auch ein strammer Job im Bundestag.
Also ich würde mal denken, beides. Ne? Ich kriege ja oft den Satz, die sind ganz in Ordnung und in der falschen Partei. Und dann ist immer meine Gegenfrage, welches ist die richtige Partei? Und darauf kriege ich nie eine Antwort.
Ja. Also wir haben heute echt ein großes Portfolio gehabt, Herr Dr. Gysi, was wir heute besprochen haben. Sie waren ja vor 5 Jahren schon mal in Bornheim. Meine Frage bezieht sich aber jetzt nicht auf Bornheim, sondern eher auf die Bonner Republik. Sie sind am 18. März in die erste freie Volkskammer gewählt worden und war noch im halben Jahr, das habe ich heute gelernt, einem halben Jahr noch in dieser Volkskammer in Berlin und sind dann nach Bonn gekommen. Wie waren Ihre ersten Erfahrungen in Bonn?
Also Bonn ist eine sehr schöne Stadt. Es gab eine Kneipe, die fand ich fantastisch. Das war eine Studentenkneipe. Da musste man die Treppe runtergehen, tief in den Keller. Und da war die Kneipe und da bekam man sogar nachts um zwei noch was zu essen. Also das ist schon eine beachtliche Leistung.
Das ist gut. Ja.
Und also natürlich nur so Kleinigkeiten und so. Und die Atmosphäre war da auch angenehm. Das Problem an Bonn für den Bundestag bestand immer darin, dass es verführt. Wissen Sie, es hatte alles so ein schönes, spielerisches Moment. Mhm. Während in Berlin wirst du mit allen Problemen unserer Gesellschaft konfrontiert. Mhm. Also du hast da die Inländerinnen und Inländer, die Ausländerinnen und Ausländer, du hast Alte, du hast Junge, du hast Extremisten auf der einen und auf der anderen Seite, du hast die Behutsamen, du hast den internationalen Tourismus. Also in Berlin wirst du mit allen Fragen konfrontiert. Und das finde ich für ein Parlament schon wichtig. Mhm. Dass man sich nicht so ein bisschen in die Idylle zurückzieht, sondern dort, wo die Spannungen stattfinden, auch tagen muss.
Ganz spannend ist, Christian Wulff war vor 3 Wochen hier gewesen und er hat gesagt, dass aber die Politik nahbarer war an den Menschen in Bonn, als sie jetzt in Berlin ist. Würden Sie das unterstreichen, was Christian Wulff gesagt hat? Oder würden Sie sagen, hat sich nicht verändert?
Sie meinen, dass die Politikerinnen und Politiker sich mehr mit den Leuten unterhalten haben als in Berlin? Ja, sie versuchen in Berlin natürlich eine gewisse Distanz aufzubauen, um sich scheinbar zu schützen, was wiederum in Bonn nicht nötig war. Aber das lassen die Berlinerinnen und Berliner dir nicht so einfach durchgehen. Das ist wieder deren Vorteil.
Aber dieses Kleinstädtischere in Bonn, das hat doch ein bisschen so familiären Betrieb dann ermöglicht, sodass man auch vielleicht eher Zugang zu einem Politiker hatte, weil da traf man schon mal öfters jemand, der gerade Zeit hatte, auch mal durch die Stadt zu laufen oder irgendwo oder in die Kneipe zu gehen, wie Sie eben gesagt haben. Aber das ist in Berlin wahrscheinlich sehr viel schwieriger in so einer großen Stadt.
Nein, die Politikerinnen und Politiker gehen ja dort auch in Gaststätten. Da werden sie ja auch von anderen Leuten gesehen. Es gibt nur in Großstädten, vor allen Dingen in Berlin, eine Regel. Du wirst, wenn die Leute dich erkennen in der Gaststätte, nicht angesprochen. Mhm. Und das sieht auf dem Land und in kleineren Städten gänzlich anders aus. Da nutzen die Leute logischerweise die Gelegenheit. Und es gibt eine Ausnahme in Berlin, das ist die Gaststätte Ständige Vertretung. Da musst du Fotos machen, da wirst du angesprochen, da sitzen aber auch überwiegend Rheinländer. Mhm. Das heißt, das ist wirklich ganz interessant. Da herrscht eine andere Atmosphäre. Ansonsten hat mir auch Habe Kerkeling und andere bestätigt, das ist das Angenehme in Berlin, dass man nicht angesprochen wird. Ich kann da mit Rettin im Restaurant sitzen oder auch mit Habe Kerkeling und die Leute gucken, kennen natürlich, aber sagen, nee, jetzt dürfen wir nicht stören.
Sie haben ja gesagt heute auch schon im Gespräch, dass Sie jetzt in sich im 6. Leben befinden. 5 Leben haben Sie schon bereits hinter sich. Wie fühlen Sie sich jetzt im 6. Leben?
Also wesentlich angenehmer als im 5. Leben. Im 5. Leben lehnte mich die Mehrheit der Bevölkerung in Ost und West gleichermaßen strikt ab. Ich selbst fand mich aber netter, also konnte diesen Standpunkt nicht teilen und habe dann versucht, eine Akzeptanz bei der Mehrheit zu erreichen. Und das war sehr, sehr anstrengend. Das war auch der Grund, weshalb ich so viel Einladungen in die Talkshows gefolgt bin, denn anders war das gar nicht zu schaffen. Damals gab es ja noch nicht NTV, es gab nicht Phoenix, es gab nicht Welt. Das heißt, 2 Reden von mir aus dem Bundestag wurden übertragen, zur ersten und zur zweiten Lesung des Kanzleretats. Das war's und sonst nichts. So, dass ich diesen Weg nutzen musste, um Schritt für Schritt eben eine Akzeptanz herzustellen. Zuerst gelang es mir im Osten, dann im Westen, zum Schluss in Bayern. Da war es ein bisschen schwierig.
Ja, dann würde ich sagen, dass wir jetzt gleich zur Musik wechseln und dann im nächsten Tag gleich vielleicht einfach auch mal mehr über die Person Gysi erfahren. Lieber Otto, ist das richtig?
Ja, da will ich noch was ganz Bestimmtes sagen, aber wir spielen mal erstmal ein bisschen Musik und dann sprechen wir darüber. Ja, hier im Studio Merten ist bei uns zu Gast Dr. Gregor Gysi, Bundestagsabgeordneter der Linken. Und wir haben ja eben schon über die Bonner Zeit gesprochen, die Sie ja über einige Jahre erlebt haben. Und da ist mir aufgefallen, es gibt heutzutage auch noch schöne Videos, wo Sie von den Reden, die Sie in Bonn im Bundestag gehalten haben. Und da gab es manchmal so tolle Dispute möchte ich nicht sagen, aber Zwiegespräche zwischen dem damaligen Bundestagspräsidenten Lammert und Ihnen. Und das ist eine wahre Freude immer gewesen, dem zuzuhören oder zuzuschauen. Ja, das war doch etwas, wo Sie auch ein bisschen dann die Kolleginnen und Kollegen im Bundestag mit unterhalten haben.
Naja, Professor Dr. Lammert, das war natürlich in Berlin erst, als er Bundestagspräsident wurde, der schätzte mich eben auf eine bestimmte Art, da kam er gar nicht drüber hinweg und ich schätzte ihn eben auch auf eine bestimmte Art. Deshalb habe ich bei seiner Verabschiedung auch eine kurze Rede im Bundestag gehalten auf ihn und ich glaube, dass er sich darüber auch sehr gefreut hat. Und der war natürlich sehr ironisch, im Unterschied zu mir allerdings ist er nicht selbstironisch. Und Selbstironie ist natürlich die höchste Form der Arroganz, denn ich gehe immer davon aus, dass die Leute denken, der wird es schon richtig wissen. Aber wissen Sie, wenn zum Beispiel, werde eine Debatte nie vergessen, da war allerdings noch nicht Lammert der Präsident, wissen Sie, da ging es um die Veräußerungsgewinnsteuer. Und ich sage es erstmal nicht übersetzt, unter Kohl war das so, dass die Kapitalgesellschaften die in voller Höhe zu bezahlen hatten und die Inhaberunternehmen zur Hälfte. Und jetzt regierten SPD und Grüne und änderten das und befreiten die Kapitalgesellschaften davon, während die Inhaberunternehmen das Doppelte bezahlen mussten. So, und sie übersetzten nie. Immer wurde so geredet. Und dann war endlich ich dran und dann sage ich, also nochmal langsam, damit einer wie ich das auch versteht, worum es hier geht. Sehen Sie, das ist Selbstironie, denn ich darf ja nicht sagen, damit es Frau Krause oder Frau Müller versteht, dann beleidige ich sie. Also nehme ich mich selbst. Und dann sage ich, also unter Kohl war es so, wenn die Deutsche Bank einen Kaufpreis bekam und daraus einen Gewinn machte, musste sie darauf eine volle Steuer bezahlen. Und wenn der Bäckermeister einen Kaufpreis bekam und daraus einen Gewinn machte, musste er darauf eine halbe Steuer bezahlen. Und heute erleben wir eine sozial-ökologische Reform und die besteht darin, dass die Deutsche Bank nicht mehr zu bezahlen braucht und der Bäckermeister das Doppelte bezahlen muss. So, das ist eine Übersetzung. Alle verstehen, worum es geht. Und ich schwöre Ihnen, 15 SPD-Bundestagsabgeordnete rannten nach vorne zum damaligen Fraktionsvorsitzenden Struck und fragten, ob das stimmt, ob das das ist, was sie in einer halben Stunde entscheiden. Nun so, sage ich zu ihrer Verteidigung, bei Veräußerungsgewinnsteuer gehen deren Ohren natürlich auch zu. Aber wenn ich Mitglied einer Regierungsfraktion bin und ich beschließe eine halbe Stunde später neues geltendes Recht der Bundesrepublik Deutschland, muss ich doch wenigstens wissen, was ich beschließe. Und nie konnte mir einer von der SPD erklären, warum sie das so rumgedreht haben. Übrigens, der Kohl war damals noch im Bundestag. Bei meinen Reden saß er immer hinten in der letzten Reihe und hörte zu. Und dann begegneten wir uns zufällig auf dem Flur und sagte, das war eine sehr gute Rede. Aber, sagt er, ich muss Ihnen erklären, ich war schon immer der Mann des Bäckermeisters, nie der großen Bosse. Was kulturell stimmt, politisch kann man das anders sehen, aber kulturell stimmt es, die mochte er wahrscheinlich auch gar nicht.
Aus der Herkunft, auch in Ludwigshafen.
Ja. Ja, ich möchte noch mal kurz auf Ihre Rede, als Lammert seinen Abschied begangen hatte im Bundestag, kommen. Also das fand ich persönlich eine Sternstunde im deutschen Parlament, diese Rede, die Sie gehalten haben. Und ich glaube, da war Norbert Lammert sehr beeindruckt und sehr gerührt, was Sie gesagt haben. Und ich glaube, das kam auch im Parlament an.
Ja, wissen Sie, er ist der geborene Präsident. Es gibt auch Präsidenten oder es gab Präsidenten im Bundestag, ich sage jetzt nicht welche, da merkst du, das ist gar nicht deren Welt. Ja? Und er ist eben kein Mann der Exekutive, sondern er ist eben ein geborener Präsident, der versucht, das einigermaßen gerecht und richtig hinzubekommen im Bundestag. Und dafür wurde er letztlich ja von allen geschätzt. Und natürlich gab es bei der CDU/CSU auch Kritik an seiner Art. Nur er darf ja nicht der Präsident der CDU/CSU-Fraktion sein, sondern er muss ja der Präsident des gesamten Bundestages sein. Und das, finde ich, hat er sehr gut hinbekommen. Und die Scherze mit mir und meinen Redezeiten, die mochten ja nun auch alle. Und, da fand ich übrigens das Beste, dass der damalige Bundesumweltminister Röttgen mal sagte, im Dezember, als sie die Laufzeiten der AKW verlängert haben, dass das Ganze eine Revolution sei. Und dann kam das Unglück in Japan dazwischen und die Kanzlerin entschied sich nun, alle AKW zu schließen. Und dann sagte er, dass die Schließung der AKW eine Revolution sei. Und dann sagte ich, dass er doch einmal das als Revolution bezeichnet hat und jetzt jenes als Revolution bezeichnet hat und ob vielleicht in der Union der Unterschied zwischen einer Revolution und einer Konterrevolution noch gar nicht bekannt ist. Und darüber amüsierten sich sogar die Grünen, die selten bei mir klatschen, aber da haben sie geklatscht. Und der Präsident damals sagte gleich, ja, aber Herr Giese, ohne Ihr Fachwissen wird die Union das nie begreifen, etc., was natürlich auch wieder witzig war. Also das heißt, wenn ich solche Dinge machte, das mochte er, aber er mochte es eben auch darauf dann zu erwidern und seinerseits noch einen Kommentar abzugeben. Das hielt ja auch gar nicht aus. Eigentlich darf er in eine Rede nur ordnungsrechtlich eingreifen. Aber da hat er sich bei mir nie dran gehalten und es störte mich auch nicht.
Sie haben mir versprochen, mal eine richtig zeigende Uhr zu schenken.
Ja, habe ich auch.
Haben Sie auch?
Klar. Und zwar wurde er 65, das war am Sonntag, da haben die Journalisten ihn gefragt, ob ich bei ihm zu Hause war. Natürlich nicht. Und am Montag saß ich vor seinem Büro und habe ihm eine Uhr geschenkt, wo meine Redezeit sehr viel länger geworden wäre. Die ging nämlich rückwärts.
Eine schöne Geste. Norbert Lammert war auch beim Ortsgespräch gewesen letztes Jahr und er hat auch über die Zeit berichtet, sehr wertschätzend auch über die Reden, die Sie gehalten haben und Ihren, ja, ich fand schon auf einen gewissen intellektuellen Hintergrund Konsens zu sprechen miteinander und sich zu verstehen und dass auch Parlament auch Spaß machen kann und dass es nicht immer alles so ernst ist, wenn man da gewisse Themen hat. Meine Frage stellt sich jetzt nochmal so in die Vergangenheit. Das habe ich heute beim Ortsgespräch vergessen, das möchte ich jetzt hier gerne fragen. Herr Giese, Christian Wulff wollte immer Busfahrer werden, hat aber dann irgendwann auch mal Autoscheiben geputzt für seine Mutter, damit sie da Geld hat. Sie waren Synchronsprecher.
Ja, als ich die erste Klasse besuchte, meine Schule war direkt neben der Synchron-DEFA, kam eine Frau und wir mussten alle einen Satz sagen und mich hat sie genommen. Und das endete erst mit einem Stimmbruch. Mhm. Und dann, das war ganz schön, weil das immer beides ist. Es ist eine inhaltliche und eine technische Disziplin. Inhaltlich musst du natürlich das so betonen, dass es der Situation entspricht. Wenn der Junge traurig ist oder wenn er eben glücklich ist und so weiter. Aber du musst immer auf die Zeit achten. Das Problem ist, du darfst ja nicht kürzer sprechen als derjenige, den du synchronisierst, weil das peinlich ist, wenn du noch die Lippen bewegst und es kommt nichts mehr raus. Mhm. Du darfst aber auch nicht länger sprechen, weil wenn die Lippen geschlossen sind und er spricht immer weiter, das geht auch nicht. Das heißt, du musst immer auf beides achten, so ein bisschen wie beim Weitsprung. Du musst das Brett treffen und weit springen. Also dieses Technische ist dann eben das Brett. Und das war hier die Zeit. Das fand ich ganz interessant, ehrlich gesagt. Und dann habe ich noch in einem Fernsehspiel mitgewirkt. Glücklicherweise gibt es das nicht mehr im Archiv, sonst wäre mir das schon so oft vorgehalten worden. Ja? Und dann bestellte mich der berühmte Wolfgang Langhoff zum Deutschen Theater. Da ging es um die Frage, ob ich den Sohn von Tell spiele im Deutschen Theater. Und dann nahm er mich aber nicht und damit war meine künstlerische Laufbahn beendet.
Aber ja. Ihr erster Lohn oder Gehalt, was Sie bekommen haben, für was haben Sie das ausgegeben?
Das kann ich Ihnen sagen. Ich bekam immer das Gehalt bei der Synchron-DEFA gleich ausgezahlt. Ich war ja 6 Jahre alt, also schon reif. Und dann fuhren da Schauspieler mit dem Taxi vor. Dann griff ich mir so ein Taxi und ließ mich nach Hause bringen. Das waren 2 Straßenbahnstationen, das konnte man auch noch zu Fuß schaffen. Und dann sah das die Leiterin der Kindergruppe, ja, und dann bekam ich nie wieder Geld. Dann wurde das überwiesen an meine Mutter. Und damit hatte sich meine Taxifahrten auch erledigt. Vielleicht hat es meinen Charakter ein bisschen gerettet.
Also ich muss sagen, das ist eine schöne Geschichte, weil Christian Wulff eben auch ähnlich, natürlich mit anderem Hintergrund, aber das ist immer schön, wenn Politikerinnen und Politiker doch eigentlich sowas aus dem Leben erzählen. Ihr Vater war, so wie Sie es sind, guter Rhetoriker. Haben Sie das von ihm geerbt?
Ja, also ich habe nie eine Rhetorikschule besucht oder so. Sowas gab es in der DDR auch gar nicht. Natürlich wurde Rhetorik an den Schauspielschulen unterrichtet, aber sonst nicht. Und dann müssen Sie ja wissen, das ist hochinteressant. Ich sage Ihnen auch gleich, warum. Es gibt in Frankreich, in den USA, in jeder Universität einen Lehrstuhl für Rhetorik. In der DDR gab es keinen einzigen und in der Bundesrepublik Deutschland nur einen einzigen in Tübingen mit Professor Walter Jens. War der einzige, mehr nicht. Warum nicht? Weil Hitler Goebbels und andere als gute Rhetoriker galten und damit war die Rhetorik verschrien. Und deshalb war Deutschland sehr vorsichtig bei der Schaffung solcher Lehrstühle. Das hat sich inzwischen geändert, weil der Unterschied ist folgender. Also ich habe mal so eine Arbeit über meine Rhetorik gelesen, eine Magisterarbeit. Das war ganz interessant. Da schilderte er eine Situation in Frankfurt am Main. Und zwar sprach ich da auf einer Kundgebung und plötzlich schloss dort die Deutsche Bank. Also die machte einfach zu und die Beschäftigten kamen alle raus, weil sie Feierabend hatten und blieben einen Moment stehen, um mir zuzuhören. Und es ging keiner weg. Und dann fragte er sich, warum. Und dann sagte er, das liegt daran, dass ich nach seiner Auffassung keine Rede halte, sondern scheinbar ein Gespräch führe. Und das ist besonders günstig, weil ich mir die Fragen stelle. Ich kann ja entscheiden, welche Fragen ich mir stelle, die ich dann auch beantworte. Und er sagt, ein Gespräch verlässt man nicht. Und andere halten eine Rede, indem sie das ablesen, was auf ihrem Zettel steht. Da fühlst du dich ja nicht gemeint. Und wenn es dich ein bisschen langweilt, gehst du eben. Aber so aus einer Gesprächsatmosphäre heraus nicht. Na, das habe ich so gelesen bis Seite 7 oder so. Und dann fing er an, meine Adjektive und Verben zu zählen. Da habe ich aufgehört, weil ich wusste, dann geht es mir wie dem Tausendfüßler, der erklären soll, wie er das macht mit Tausendfüßen, dann kann er nicht mehr laufen. Das hat gar keinen Sinn. Also das wollte ich dann gar nicht weiterlesen.
Ja, ich möchte auch nochmal darauf eingehen, Ihr Elternhaus war ja auch politisch geprägt. Ihr Vater zum Beispiel ja auch Minister, Kulturminister. Und hat Sie das auch so geprägt, dass Sie in die Politik gehen wollten, damals schon, oder wie war das?
Nein, genau, gegenteilig. Dadurch, dass ich meine Eltern in der Politik erlebt habe, stand für mich fest, dass ich in der DDR auf gar keinen Fall in die Politik gehe. Deshalb habe ich mir diesen Ausnahmeberuf, den Nischenberuf des Rechtsanwalts gesucht. Wir waren ja nur 600 in der DDR, die habe ich heute am Kudamm in einer Straße. Ja. Ein Anwalt Schwemme inzwischen, damals nicht. Und erst 89 bin ich, also ich war zwar immer politisch interessiert, aber 89 bin ich erst in die Politik gegangen, weil plötzlich man wirklich was verändern konnte. Plötzlich konnte man Reformen in der DDR durchsetzen etc. Das war eine spannende Zeit. Vorher habe ich ja gesehen, wie das bei meiner Mutter war, wie das bei meinem Vater war. Habe ich gesagt, kommt für mich nicht in Frage.
Gut, dann machen wir hier mal einen Punkt und sprechen nach der Musik dann weiter mit Gregor Gysi.
Ja, wir sind im Studio Merten heute mit Dr. Gregor Gysi. Wir haben gerade sehr viel erfahren schon über Ihre Kindheit, über die Bonner Republik. Jetzt würde mich was interessieren zum Thema Hobbys. Ich weiß, dass Sie gerne angeln, aber ich weiß auch, dass Sie einen Flugschein absolviert haben. Wie kam es dazu?
Also ich war einmal angeln in meinem Leben, da kann man ja von gerne noch gar nicht sprechen. Das hat mir zwar Spaß gemacht, das eine Mal, aber als Hobby kann man das bei mir überhaupt nicht bezeichnen. Ich habe auch gar keine Ahnung in Wirklichkeit, sondern bin ein absoluter Laie. Ja, der Flugschein war so, dass meine Partei einen Fehler beging. 2-3 Mal im Jahr, am 1. Mai oder im Wahlkampf, haben die 3 Veranstaltungen organisiert und das war nicht zu erreichen. Also weder mit dem Flugzeug, noch mit der Bahn, noch mit dem Auto etc. Und dann mussten sie, weil ich hatte ein Privileg damals, das ich nicht in Anspruch genommen habe, sowohl als Gruppen- als auch als Fraktionsvorsitzender konnte ich die Bundeswehr bestellen, die mich dann irgendwo hinfliegt. Das ist übrigens sehr teuer, aber das habe ich nie gemacht, weil ich mir dachte, das geht doch zu weit, mit der Bundeswehr zum 1. Mai zu landen. Also das fand ich daneben. Und deshalb musste meine Partei dann immer einen Privatflieger bezahlen, was natürlich den Schatzmeister Dietmar Bartsch ärgerte. Und dann sagte er zu dem Piloten, dann bringe ich mal wenigstens das Fliegen bei, dann spare ich mir die Kosten für den Piloten. Das meinte er natürlich nicht ernst. Und dann fing der an, mir das zu erklären und dann reizte mich das, ob ich mit über 50 doch noch die ganze Meteorologie und das alles zu beherrschen lerne. Und dann habe ich meine Urlaube dafür genutzt und habe tatsächlich einen Flugschein absolviert. Das ist schon schön, wenn du da oben fliegst und unter dir ist die Erde und also es ist schon ein besonderer Moment. Und dann bekam ich meinen ersten Herzinfarkt und da hätte ich so viele Gesundheitsgutachten machen lassen müssen, dass ich es dann habe bleiben lassen.
Wen haben Sie als ersten Fluggast mitgenommen?
Lothar Bisky, den Parteivorsitzenden. Ich hatte ihn gefragt, ob er bereit ist, mit mir den Pionierflug zu machen. Naja, und dann sagt er, na schön. und irgendwie schwieg er während des ganzen Fluges. Nur als ich einmal einen Vollkreis geflogen war, fragte ich ihn, ob ich noch einen Vollkreis fliegen soll. Da sagte er, das muss ja wohl nicht sein. Also ließ ich bleiben. In Wirklichkeit wusste ich nicht mehr, wo ich bin. Das habe ich ihm aber nicht gesagt. Und dann kannst du ja immer die Landestation sozusagen anfunken und dann sagen die dir die Richtung, die du fliegen musst, und dann kamen wir wieder hin und dann waren wir glücklich gelandet und er schwieg wirklich. Dass er schweigen konnte, wusste ich ja, aber dass er so schweigen konnte, war mir neu. Und als er Boden unter den Füßen hatte, redete er so, dass ich schwöre es Ihnen, wenn es auch unglaubwürdig klingt, ich kam mit keinem Wort mehr dazwischen. Dann habe ich es aufgegeben, weil er war wie wiedergeboren. Er hatte sich damit abgefunden. Das ist sowieso seine letzte Stunde, die er mit mir zusammen verbringt, und dann ist eben Sense, wie der Berliner sagt, aber nein, wir waren ja glücklich wieder gelandet. Ja, den Flug werde ich auch nicht vergessen.
In Ihrer Autobiografie habe ich gelesen, Sie sind ausgebildeter Rinderzüchter. Jetzt meine Frage, ich lese jetzt nicht nochmal das Zeugnis vor wie vorhin, aber ich möchte gerne mal wissen, A, wie kam es dazu, und zweitens, was hat das mit Ihnen gemacht und was konnten Sie für die Politik auch anwenden als Rinderzüchter?
Also, es gab in der DDR etwas Vernünftiges, was man sich nicht angesehen hat. Das war die Berufsausbildung mit Abitur. Das heißt, man ist nach der 10. Klasse abgegangen, hat 3 Jahre einen Beruf erlernt und in den 3 Jahren ein gleichwertiges Abitur absolviert. Und das machte Sinn, wenn du dann Chemiefacharbeiter warst und anschließend Chemie studiert hast. Und dann gab es aber auch die Besucherinnen und Besucher der erweiterten Oberschule, also heute würde man sagen des Gymnasiums. Und da legte die Volksbildungsministerin Margot Honecker plötzlich fest, dass wir nebenbei einen Beruf erlernen müssen, weil wir nicht genügend mit der Arbeiterklasse verbunden sind. Und wir hatten 20 Berufe zur Auswahl. Ich entschied mich, Kraftfahrzeugschlosser zu werden, weil es in der DDR schwer war, ein Auto zu bekommen, aber noch schwerer war es, es repariert zu bekommen. Und da dachte ich, wenn ich das alleine kann, ist das ja schon mal ein großer Vorteil. Und dann bestellte mich der Direktor und sagte, das wird nichts, das ist ein LKW-Betrieb, die Teile sind zu groß, Arbeits- und Gesundheitsschutz verlangt, dass du mindestens 16 Jahre alt bist, du bist aber erst 14. Das wird nichts, habe ich gesagt, na gut, dann lerne ich eben Koch, weil ich dachte, kochen können ist ja auch nicht schlecht. Er sagt dann, naja, die Berufe sind ja vergeben. Da sage ich, na wunderbar, dann mache ich gar keinen. Nein, sagt er, das geht noch nicht. Und dann fragte er mich, ein Berliner Jungen, nach meiner Beziehung zu Tieren. Ich habe natürlich nur an Hunde und Katzen gedacht und an Tierpark. Und dann meinte er, hat sowieso nur noch den Facharbeiter für Rinderzucht. Naja, so wurde ich das. Der Vorteil ist, in der Politik, ich habe gelernt auszumisten, ich habe gelernt zu melken, ich kann künstlich besamen und außerdem mit Hornochsen umgehen. Und wenn man das nicht kann, dann soll man nicht in die Politik gehen. Das war der Vorteil. Außerdem sagte mein Vater zu mir, wenn du je in deinem Leben in einem anderen Land Asyl beantragen musst, kannst du deine Ausbildung zum Juristen vollständig vergessen. Aber als Cowboy bist du weltweit gefragt.
Da war der Vater schon sehr weise gewesen. Ne? Und ja, gut.
Aber dann sind Sie doch lieber Rechtsanwalt geworden.
Ja.
Sie haben ja verschiedene Berufe.
Aber den Beruf habe ich, Facharbeiter für Rinderzucht. Mhm. Auch ein schöner Titel. Cowboy klingt natürlich viel schöner. Aber das heißt, ich rein theoretisch, wenn ich wollte und einen Job fände, könnte ich sofort wieder als Rinderzüchter arbeiten. Aber nun bin ich 76, das ist jetzt nicht mehr nötig.
Und Sie haben ja wirklich einige Berufe. Moderator,
ja.
Rechtsanwalt, Politiker, Berufspolitiker, dann sind Sie Moderator, habe ich schon gesagt. Sie sind also
Podcaster bin ich noch. Das ist ja was anderes als Moderator und dann Podcaster. Autor.
Hm? Genau, mit Herrn zu Gutenberg machen Sie das jetzt seit der jüngsten. Aufhören ist nicht so Ihre Stärke. Wollen Sie einfach sich selber etwas beweisen oder sagen Sie sich einfach, ich habe Spaß an den ganzen Sachen, deswegen mache ich das?
Nein, die brauche ich alle aus unterschiedlichen Gründen. Hm. Also als Politiker versuche ich immer den Zeitgeist zu verändern. Hm. Also eine Mehrheit der Bevölkerung ist im Augenblick für Aufrüstung der Bundeswehr. Ich bin dagegen. Also versuche ich, das so zu erklären, warum ich dagegen bin, in der Hoffnung, dass Schritt für Schritt andere Mehrheitsverhältnisse entstehen. Das ist Veränderung des Zeitgeistes. Aber was ich als Politiker so gut wie gar nicht kann, ist einer Einzelnen oder einem Einzelnen helfen. Das kann ich nur als Anwalt. Da kann ich aber den Zeitgeist nicht verändern. Insofern brauche ich beides. Moderator bin ich, weil ich auf die Leben anderer Menschen neugierig bin. Also zum Beispiel hatte ich im Deutschen Theater als Gast den Chef des Springer Verlages Döpfner. Und mich interessierte, warum ist der so konservativ geworden und nicht links? Was ist in seinem Leben schon in der Kindheit anders gewesen? So, wenn du darauf neugierig bist, dann wird das auch ein interessantes Gespräch. Ich sage ja nicht Podcast, sondern Podcast, klingt edler, finde ich. So ein Podcast, das ist wieder was anderes, weil das ja ein gleichberechtigtes Gespräch kann ja auch ein Streitgespräch sein. Also da befrage ich ja nicht wie der Moderator. So, und Autor bin ich geworden, weil es im Fernsehen und im Rundfunk eigentlich die berühmte 1,30-Sentenz gibt. Also du wirst gefragt, wie du die politische Weltlage einschätzt. Das musst du dann in einer Minute und 30 Sekunden natürlich wissenschaftlich tief begründet, politisch einwandfrei, moralisch sauber alles begründen. Und deshalb gibt es immer mehr Politikerinnen und Politiker, die sich so daran gewöhnt haben, dass sie auch nur noch in 1,30 denken können. Und Bücher schreibe ich nur, um mich zu testen. Ich will nur wissen, ob ich noch über 1,30 hinauskomme.
Ja, wir machen nicht 1,30, sondern wir machen noch ein bisschen länger. Noch ein paar Minuten haben wir noch. Und ich denke, wir haben noch einige Fragen.
Ja, auf jeden Fall. Dominik? Und ich habe sogar jetzt gerade eine Frage mal digital reinbekommen, weil was ganz Neues auch im Studio Merten. Und zwar fragt hier ein Gast, als Sie im Dezember 1989 den Besen geschenkt bekommen hatten, haben viele DDR-Bürger in Ihnen einen Heilsbringer gesehen, einen Art deutschen Gorbatschow. Wie sind Sie mit dieser Erwartung für sich persönlich umgegangen?
Naja, es war ein bisschen anders. Als ich das erste Mal im Fernsehen auftrat, da stand noch die Bauer, forderte ich ein richtiges Reiserecht. Da war ich sehr beliebt. Als ich dann SED-Vorsitzender wurde, hatte sich meine Beliebtheit erledigt. Nicht bei den Mitgliedern, die noch blieben, aber bei den anderen. Das war dann das Gegenstück. Und das war eine harte Arbeit, dann wieder für die Akzeptanz im Osten zu sorgen. Und das ist mir eigentlich nur gelungen, weil ich dann versucht habe, ostdeutsche Interessen im Bundestag und in den Medien zu vertreten. Und es gab ja nur wenige, die das machten und konnten. Und die auch die Schwierigkeit der Ostdeutschen nicht sahen, weil die Bundesregierung ja nicht aufhören konnte zu siegen. Also dadurch, dass sie den Staatssozialismus besiegt hat, hat sie die DDR reduziert auf Mauertote statt Sicherheit und SED, gab es ja alles drei. Aber dass es ein Leben in der DDR gab, das hat sie gar nicht interessiert. Und wenn man nichts übernimmt, zum Beispiel in der Gleichstellung, in der Frage der Gleichstellung der Geschlechter, weil die DDR schon viel weiter, dann sagst du ja den Leuten auch, dass sie nichts geleistet haben. Und da brauchten die ja eine Partei, aber eben auch eine Person, die in der Lage ist, sie zu verteidigen. Und das haben sie irgendwann akzeptiert. Mhm. Und das änderte sich dann für mich, weil dann ein neues Leben begann, wo eine Mehrheit mich akzeptierte, nachdem in dem Leben davor eine Mehrheit mich strikt ablehnte. Da ich mich aber netter fand, habe ich eben um die Akzeptanz auch gekämpft.
Wie war das denn für Sie? Dieser Umbruch ging ja sehr schnell mit der Wiedervereinigung. Sie waren noch kurz vorher in der Volkskammer und dann ganz schnell auch im Bundestag. Das war doch eine Wahnsinnsumstellung für Sie, oder?
Ja, aber für mich nicht ganz so schlimm wie für andere, weil es gab ein Privileg in meinem Elternhaus. Wir hatten auch nach dem Mauerbau Besuch aus den USA, aus Großbritannien, aus Südafrika, aus Belgien, aus Holland und vor allem aus Frankreich. Wo gab es das denn sonst? Das gab es in der DDR gar nicht. Das war wirklich eine Ausnahme. Und dadurch bekam ich eben eine weitere Sicht als andere, weil ich mit anderen Personen schon als Kind konfrontiert wurde. Ich weiß noch, da gab es einen reichen Franzosen, der aus mir unerklärlichen Gründen immer die französische Kommunistische Partei unterstützte. Und ich war ja noch ein Kind, dann sagte ich zu ihm, was machst du denn, wenn die sozialistische Revolution in Frankreich gesiegt hat? Und er sagte, oh, das weiß ich, dann gehe ich sofort in die Schweiz und kämpfe weiter. Also mit dieser Art Ironie wuchs ich auch auf. Das hat mich natürlich alles mitgeprägt. Deshalb war für mich der Umgang im Bundestag nicht so schwierig wie für andere. Und dann müssen Sie wissen, SED-Mitglieder waren ja in der DDR nicht ausgegrenzt, sondern entweder fanden die Leute dich nett, dann waren sie nett zu dir, oder sie fanden dich nicht nett, dann waren sie nicht nett zu dir. So einfach war es. Und plötzlich waren die Mitglieder der PDS ausgegrenzt, standen am Rande der Gesellschaft, hatten keine Akzeptanz. Viele, die vorher 300%ig waren, gingen natürlich und andere blieben. Und da an die Situation musst du dich ja erst gewöhnen. Das ist psychologisch gar nicht so einfach. Und als Vorsitzender der Gruppe musste ich ja auch versuchen, ihnen Erfolgserlebnisse zu verschaffen. Das sagt sich leichter, als es sich realisieren lässt, wenn alle Anträge abgelehnt werden. Ja?
Ja, wir könnten stundenlang weiterreden, Herr Gysi. Ja, wir müssen leider auch jetzt Schluss machen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für den Besuch hier bei uns im Studio Merten. Wünschen Ihnen vor allen Dingen viel Gesundheit und weiterhin noch viel Freude und Aktivitäten, wenn es Ihnen gut tut und wenn es Ihnen Freude macht,
ja,
dieses zu tun.
Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und den Hörerinnen und Hörern selbstverständlich auch.
Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön, dass ich auch hier dabei sein durfte, lieber Otto. Ich wünsche auch allen Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Abend. Und wir haben hier noch ein Lieblingslied von Herrn Gysi, We Are the World.
Ja, gut, dann verabschieden wir uns auch und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Und ich bin Otto Ganser.
Und mein Name ist Dominik Pinsdorf.
Und nach diesem Wunschtitel hat Kathleen Bienert noch ein paar Informationen, was es von uns Neues gibt und was es in 2 Wochen in unserer Sendung gibt. Also bis dann, tschüss.
Hier noch ein kleiner Hinweis, dass das Gespräch mit Dr. Gregor Gysi bereits am 24. Juni aufgezeichnet wurde. Wenn Sie mehr zu dieser Sendung erfahren möchten, dann schauen Sie doch einfach mal in unserer Homepage rein, studiomerten.de. Dort können Sie dann gerne alles in Ruhe noch einmal nachlesen oder auch in unserer Mediathek nachhören. Das war's mal wieder für heute. Das war das Vorgebirgsmagazin aus Ihrem Studio Merten. Das Studiogespräch führte Otto Ganser und Gastmoderator Dominik Pinsdorf. In der Technik wirkte Dietmar Ballner und ich habe Sie heute durch diese Sendung begleitet. Mein Name ist Kathleen Bienert. In der nächsten Sendung, das ist aber erst am übernächsten Donnerstag, also in 2 Wochen, ja, dann stellen wir die wichtige Arbeit der ehrenamtlichen Freiwilligen Feuerwehr in Bornheim vor. Ihnen wünschen wir jetzt noch einen angenehmen Abend mit dem Programm von Radio Bonn-Rhein-Sieg. Wir sagen Tschüss, bis in 14 Tagen. Danke fürs Zuhören und für Ihre Zeit.
Unsere Studiomärten-Hotline
022 27 46 76.
E-Mail studio.merten@t-online.de.
Und im Internet studiomerten.de.